Und zwar 3, Vers 16. Und da heißt es, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Irgendjemand da, der den Herrn fürchtet. Wir wissen, dass die Furcht des Herrn ist Anfang von Weisheit. Ja? Also wir haben keine Angst vor Gott, sondern wir fürchten ihn, wir verehren ihn. Und dann heißt es, also sie redeten miteinander und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Was für ein lieblicher Vers. Und dann der nächste Vers, ich lese das aus einer englischen Übersetzung. Und an dem Tag, an dem ich handle, spricht der Herr der Allmächtige, werden sie mein kostbarster Besitz sein. Ich werde sie verschonen, so wie ein Vater Mitleid hat mit seinem Sohn und ihn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle gottlos Handelnden Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. So, 3, Vers 16 war mein Einstieg. Wenn man die zwei Verse davor liest, da ist ein kurzer Bericht darüber, wie Menschen, die Gott nicht dienen, die von ihm nichts wissen wollen, die gehen einher und sie protzen und sie preisen sich selber glücklich und sie handeln gottlos und sie versuchen Gott. Und dann im direkten Gegenzug spricht der Herr von Menschen, die miteinander reden, die über ihn reden. Und ihr Lieben, ich sage euch, dass wir hier vorm Gottesdienst immer diesen Raum geben, wo wir Dinge erzählen, die wir mit Gott erlebt haben, wo wir von Wundern, von Zeichen, von Begegnungen und so weiter reden, das ist nicht nur für uns, sondern wenn die Gerechten miteinander reden, und das machen wir ja, dann hört der Herr, dann reagiert er. Wir sehen ihn nicht, manchmal schon, manchmal sehen wir ihn nicht. Und bei ihm verändert sich etwas. Aber um was es mir geht, und da komme ich später noch drüber, aber ich sage es gleich jetzt so ziemlich am Anfang. Es ist so wichtig, dass wir zu Menschen reden über Gott. Und der Herr reagiert darauf. Er hört zu. Das ist so ein krasser Satz, der in diesem Zusammenhang steht. Und sie redeten miteinander und der Herr merkte auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so eine intime Geschichte. Und er hörte. Der Herr hört zu. Wenn ihr vielleicht in nächster Zeit mit jemand redet, macht euch mal bewusst, dass der Herr kommt, dass er die Ohren spitzt und dass er reagiert und zuhört, wie wir über ihn reden. Und ich möchte uns das auch sagen, dass wir darauf achten, wie wir selber, wenn wir alleine sind oder mit Leuten zusammen sind, wie wir über Gott reden. Vor allem auch, ich sag mal, in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wo es uns schlecht geht, wo wir denken, oh Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? David hat das auch schon gesagt. Ja. Und passt auf, wie wir über Gott reden in solchen Situationen. Nun, ich bleibe bei diesem Text ein bisschen. Also im Gegenzug zu den Frechen und zu den Gottlosen reden und spricht der Herr dann aber die, die den Herrn fürchten. Das sind die Menschen und die nennt er seinen kostbarsten Besitz. Im Deutschen wird es meistens mit kostbarem Besitz übersetzt. Mir hat der Englische besser gefallen, da heißt der kostbarste Besitz. Und ich möchte ein bisschen mit euch darüber reden, was es bedeutet, uns bewusst zu machen, dass wir Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass wir sein kostbarster Besitz sind. Dazu möchte ich euch ein Gleichnis erzählen, das Jesus erzählt hat. Das finden wir in Matthäus 13, 45. Da heißt es, und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine kostbare Perle gefunden hat, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte diese Perle. Nun, das ist nicht die Geschichte von einem Menschen, der Gott sucht. Und wenn er Gott gefunden hat, alles hergibt, was er hat, um ihn zu besitzen. Alles verkauft. Das wäre vielleicht auch eine schöne Geschichte, aber dieses Gleichnis sagt das nicht aus. Hier ist die Rede davon, dass der Mensch sich, oder wenn es so wäre, wäre die Sache die, dass der Mensch denkt, er könnte sich Gott erkaufen. Hier ist nicht die Rede vom Menschen, der sich die Errettung kaufen könnte. Der natürliche Mensch ist unfähig, für die Erlösung ein Lösegeld zu geben. Wir können nichts geben, nicht irgendeinen Preis bezahlen. Nicht wir suchten Gott, sondern Gott hat uns gesucht. Ich erzähle das so gern von einem Freund, der gesagt hat, er hat gebetet und hat gesagt, Herr, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Und er hat gesagt, du mich gefunden. Ich war gar nicht verloren, du warst verloren, ich habe dich gefunden. Er ist mir so hängen geblieben, ganz, ganz lieber Freund. Bob Main, er ist vor vielen Jahren heimgegangen, aber das ist mir hängen geblieben. Nicht wir haben ihn erwählt, er hat uns erwählt. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier ist eben diese Rede von Gott, der sich auf die Suche gemacht hat und nach dieser für ihn so kostbaren Perle dir und mir gesucht hat. Und als er sie gefunden hat, hat er alles dahin gegeben, was er hatte. Alles verkauft sozusagen. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld dahingebe für viele. Markus 10, Vers 45. Du bist diese kostbare Perle, sein Eigentum, sein kostbarster Besitz. Und er liebt dich, er hat dich erwählt, er will dich. Und dafür hat er den höchsten Preis bezahlt. Und ihr Lieben, wir wissen, wir sind errettet, wir sind erwählt, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, aber wir müssen uns das immer wieder mal bewusst machen. Er hat sein eigenes Leben als Preis bezahlt. Und ihr Lieben, wenn uns das bewusst ist, dann müssen wir aufhören, von uns so klein, so wertlos, so minderwertig zu denken und uns zu fühlen. Sondern wir sollen den Herrn fürchten, im positivsten Sinn, für das, was er getan hat und für das, was er sagt. Du bist mein kostbarster Besitz. Ich habe dich gefunden, erwählt, zu mir gezogen, aus lauter Liebe. Ich lese nochmal den Text in Malachi 3, Vers 17. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein, mein kostbarster Besitz an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen. Und ich möchte sagen, wenn das Wort Gottes das vor so vielen hundert Jahren vorher gesagt hat, dann ist das schon fast eine Ironie. Im Neuen Testament greift Paulus im Römerbrief diese Aussage auf. An dem Tag, den der Herr nannte, den er machen wird, an dem er dich zu seinem kostbarsten Besitz gemacht hat, an dem Tag hat er seinen einzigen Sohn dahingegeben als Lösegeld für dich. Ganz bezahlt. Er hat alles gegeben. Ich möchte euch dazu noch ein paar Bibelstelle geben. Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich lese es nochmal. Das muss da irgendwie rein bei uns. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Können wir das mal zusammen sagen? Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, 32. Er hat seinen Sohn hingegeben. Und ich lese den Text noch ein bisschen weiter. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklagen erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Irgendjemand da, der sich verdammt fühlt oder nicht angenommen oder nicht gut genug? Hat jemand schon mal solche Gedanken gehabt, außer mir? Wer ist es, der verdammt? Christus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum? Weil wir so gut sind? Nein, weil wir sein kostbarster Besitz sind. Sag zu der Person neben dir, du bist sein kostbarster Besitz. Wenn wir uns das verinnerlichen, wie reden wir dann über unseren Papa im Himmel? Und ich lese nochmal diese Passage aus Malachi 3,16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und er merkte auf. Wir wissen, dass wir zu Gott sprechen können. Jederzeit und aus jeder Position. Wir wissen, dass er uns hört. Wir nennen das Beten, oder? Und der Herr erhört uns. Wir danken ihm, wir beten ihn an, wir loben, wir singen Lieder. Aber hier, und ich will das noch einmal betonen, hier geht es darum, wie wir mit Menschen oder untereinander reden. Und ich sage es mal ehrlich, es gibt viele Christen, die reden miteinander, da kommt Gott aber nicht so gut weg. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese andere Kategorie kommen. Ja? Dass wir keine Gottesfurcht mehr haben und negativ über Gott reden und ihn beschuldigen. Aber dieser Text hier, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte. Und jetzt passt auf. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Wisst ihr, was für ein Buch das ist? Bitte? Ein Gedenkbuch, ja. Ich würde das ein Poesiealbum nennen. Jari, weißt du, was ein Poesiealbum ist? Habe ich mir gedacht. Verena, wo bist du? Weißt du es? Du weißt es noch. Hast du je eins gehabt? Ja, okay, also bist du älter als er? Viel. Okay, aber schaut euch dieses Bild an. Ich meine, wer hat gewusst, dass im Bibel ein Poesiebuch erwähnt wird? Ein Gedenkbuch. Und ich kann mich erinnern, in der Schule, und da gab es Sprüche, die waren ein bisschen platt, ja. Zum Beispiel, damals hat man drüber gelacht, heute kann ich nicht mehr drüber lachen. Wenn du einst als Opa im Lehnstuhl sitzt mit Oma, dann denk in deinem stillen Glück an deine Schulzeit in Hausen zurück. Oh nee. Oh nee, hä? Also manchmal hat man wirklich nicht gewusst, was man reinschreibt, und man hat was reingeklebt und so weiter. Aber man hat geguckt, dass das sauber bleibt und schön und so weiter. Und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, ihr Lieben. Dieses Poesiealbum, das gibt es tatsächlich schon seit dem 16. Jahrhundert. Aber damals hatten nur reiche Leute, Studenten und der Adel, die hatten solche Bücher. Und es waren wertvolle Bücher. Die Studenten haben dort ihre Professoren reinschreiben lassen und so weiter. Und das haben sie nachher an Bewerbungsgesprächen vorgezeigt und solche Sachen. Also das war die Bedeutung. Aber dann ist das so runtergegangen und dann hat jeder ein Poesiealbum gehabt und die Bedeutung war nicht mehr ganz so groß. Aber ihr Lieben, was meint ihr, was für Bedeutung das ist für den Herrn, wenn er seine Schreiberengel ruft? Komm mal schnell. Schreibt auf, was sie reden. Ich habe mal ein Buch gelesen, wo jemand im Himmel war und er hat eine Szene beschrieben, was er gesehen hat. Und das hat mich gefesselt. Er hat gesagt, da gingen Leute zu einer großen Arena. Und in dieser Arena war in der Mitte so eine ganz große Schale. Und in dieser Schale drin, da waren alle Zeugnisse, lagen alle Zeugnisse drin, die auf der Erde jemand erzählt hat über Gott. Also ein Zeugnis, das er erlebt hat, und die waren alle da drin. Und dann ging ein Engel dorthin, hat eins rausgenommen und hat es vorgelesen, und dann ist das ganze Stadion aufgestanden, also die Erlösten des Herrn standen auf und jubelten und priesen den Herrn. Und ich habe mir gedacht, oh, ich werde so viele Wunder erzählen und so viele Beispiele, und ich werde es öfters erzählen, weil für jedes gibt es einen Zettel, auch wenn es fünfmal drin ist. Aber einfach nur, aber dieses Bild auch, diese Intimität, diese Nähe, die Gott ausdrückt, dass wir ihm so wertvoll und kostbar sind, dass er alles stehen und liegen lässt und aufmerkt und zuhört. Und dass dann dieses Gedenkbuch, dürft ihr auch Gedenkbuch nennen, ihr müsst nicht Poesiealbum sagen, aber schreiben lässt. Der Herr merkt auf. Ich lese euch noch ein paar Bibelstellen. 1. Petrus 2, Vers 9. Einfach, um uns bewusst zu machen, wie wertvoll, wie kostbar und wie nahe uns der Herr ist und wie er es liebt, von uns zu hören, wie er es liebt, mit uns zusammen zu sein, wie er es liebt, wenn wir gut über ihn reden, ich sag's mal so. Wem gefällt es, wenn er zufällig mitkriegt, dass zwei andere gut über ihn reden? Das tut gut, das geht runter wie Öl. Das ist wie ein Poesiealbum. 1. Petrus 2,9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums oder sein kostbarer Schatz, damit ihr die Großtaten Gottes verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Verkündigung der Großtaten Gottes, den Herrn zu verherrlichen, in dem, wie wir reden. Das gibt uns einen Adrenalinschub. Glaubt ihr das? Also mir geht's so. Ja? Für unser Glaubensleben, und es wird eingetragen in das Buch der Erinnerung. Der Teufel, also bei mir probiert er das auch noch, immer noch. Das hast du schon mal erzählt. So what? Ja. Na und? Wie oft haben wir in der Bibel dasselbe gelesen und freuen uns immer noch dran? Amen. Und hat das Wort immer noch dieselbe Kraft? Redet von den Wohltaten des Herrn. Manche Leute haben Angst, dass in dem Buch der Erinnerung, weil so heißt es ja, der Herr erinnert sich dran oder wie auch immer, das Buch der Erinnerung, dass dort ihre Sünden eingetragen sind. Aber das steht nirgendwo im Wort Gottes. Als wir an Jesus Christus gläubig geworden sind und wir zu seinem kostbaren Schatz geworden sind, wurden unsere Sünden ans Kreuz genagelt. Lasst uns mal kurz hören, wie das mit unseren Sünden ist, den Sünden der Gerechten, von denen der Feind so oft kommt und Dinge rauszieht, von was weiß ich wo, und vorhält. Ich erlebe das oft bei Menschen, wenn ich mit ihnen über ihre Beerdigung spreche, und sie bringen Sachen vor, die noch vor ihrer Bekehrung waren. Ich sage das nicht negativ jetzt, aber was der Feind, was der sich zutraut, sowas Verrücktes. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Ungerechtigkeit gesucht werden, und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden. Denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Jeremia 50, Vers 20. Die werden nicht da sein, die sind weg, die findet man nicht mehr. Micha 7, 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeit niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Halleluja. Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen: Erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu dem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Kann man es klarer ausdrücken? Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt. Heißt das jetzt, dass es uns immer gut geht? Ich glaube, da brauche ich nicht drüber reden. Ja. Haben wir auch schon gehört zum Teil, in dem wir geredet haben. Aber ihr habt nicht negativ drüber geredet. Ja. Ja, wir haben Angriffe, wir haben Sorgen, da kommen Sachen, und es ist nicht nett und es ist nicht schön. Und Jesus spricht auch über schlimme Zeiten. Auch gläubige, gottesfürchtige Menschen erleben Verlust, Trauer, zerbrochene Freundschaften und Herzeleid. Aber wisst ihr was? Selbst unsere Tränen sind nicht umsonst. Glaubt ihr das? Ich gebe euch ein Wort dafür. Psalm 56, 8. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? In dem Buch sind auch unsere Tränen erwähnt und wie wir durchgeheilt haben. Worüber ich auch denke, dass in diesem Buch etwas steht, das sind unsere Sehnsüchte. Das, was wir begehren. Das, was die Gottesfürchtigen begehren und wonach sie sich sehnen. Psalm 38, Vers 10. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Auch davon nimmt Gott Notiz. Halleluja. Wir sehen uns dann im Buch der Poesiealben. Werden wir uns immer wieder mal treffen. Aber Vater, wir danken dir, dass du uns die Dinge so praktisch schon vor Tausenden von Jahren geschrieben, aber doch für uns so verständlich in unseren Bereich hineinredest, Herr, dass wir es verstehen können. Und dass wir unseren Vater im Himmel erkennen können. Und Vater, ich bete jetzt über jedem Einzelnen hier in diesem Raum, Herr, dass der Friede Gottes, der so viel höher ist als Vernünfteleien oder Dinge, die wir nachdenken oder grübeln, unsere Herzen, unsere Sinne, unsere Gedanken bewahrt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich bete, oh Herr, dass du uns Offenbarung gibst, noch mehr Offenbarung. Es steht in deinem Buch, aber Herr, dass es für jeden ganz krass und ganz persönlich wird, wie sehr du mich liebst. Du bist der Schatz Gottes, der kostbare, kostbarste Schatz. Vater, danke, dass du da, wo Unruhe ist, da, wo die Wellen hochgehen, dass du Ruhe gibst für die Seele, Ruhe für unsere Seelen.